Jahren angefangen haben, hat es klein in der Familie begonnen. Und Gott hat das ausgeweitet. Es kamen immer mehr Familienmitglieder dazu. Und so soll es sein nach Gottes Willen. Christen sind Angehörige einer großen Familie, unabhängig jetzt von Alter, Geschlecht, von Nationalität, von allem. Wir sind miteinander verbunden im Leib Christi als Familie Gottes. Amen. Es ist wichtig, dass wir das Wissen in unseren Herzen haben. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig, die noch kleinere Zelle Familie. Ich sage, die Familie ist die Schöpfung Gottes. Und es gibt Tendenzen, sie völlig zu zerstören. Vorbei an dem Wort Gottes. Und ich fordere euch jetzt raus. Ich werde einen Text auszulegen versuchen, der für viele wie ein Nadelstich vielleicht sein wird zunächst mal. Aber ich bitte euch, schaltet nicht ab, sondern hört zu, bleibt dran, damit Gott wirklich diese Wahrheit in euer Herz legen kann und dass daraus dann auch weitere Schritte entstehen können, um hineinzukommen in die Fülle Gottes auch, die er für uns bereithält. Vater, ich danke dir jetzt für dein Wort. Dein Wort ist ewig und wahrhaftig. Und du willst es hineinbringen in unsere Herzen. Du willst es hineintransferieren, dass es zum Wachsen kommt und uns unser ganzes Leben hineinbringt in diese Fülle, die du für uns vorgesehen hast. Segne jetzt unser Sprechen und Hören. Und lass du jeden wirklich das hören, auch Herr, was du für ihn bestimmt hast. Ich danke dir, du bist unter uns. Heiliger Geist, du redest. Amen. Es geht um Familie. Ich habe es überschrieben, die Liebe Gottes in der Familie. Grundlage ist diese Liebe Gottes. Das wird dann nochmal ganz klar werden. Aber es geht um den Bereich Familie. Im Kolosserbrief, im dritten Kapitel, Verse 18 bis 21, heißt es wie folgt: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Legst du es auf, auch die Folie? Und in Ergänzung aus Epheser, dem sechsten Kapitel: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Damit haben wir eindeutig gehört, was Gottes Wille ist für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen. Ich freue mich so an den vielen Kindern, die wir inzwischen in der Gemeinde haben, an den vielen Familien, die hier zusammenkommen. Da wird klar, was Gott mit ihnen vorhat. Er will, dass es ihnen wohl geht und sie lange leben auf Erden. Und wir erleben heute in unserer Gesellschaft ganz dramatische Lebensabbrüche in diesen jungen Generationen. Durch Drogen, durch Alkohol, durch Missbrauch, durch eine frühe Sexualisierung, durch ein totales Zu-Kurz-Kommen oft in den Elternhäusern. Und darum ist es wichtig, dass wir als christliche Eltern oder auch als christliche Gemeinde insgesamt, ob wir nun verheiratet sind oder nicht, Klarheit darüber haben, was denn eigentlich Gottes Wille ist. Wie es dazu kommt, dass das Kindeswohl gewährleistet ist unter uns. Und es ist keine Frage dabei, dass die Bibel das so sieht, das Wort Gottes. Dass das Glück der jeweiligen neuen Generation, der Nachfolgenden, geschmiedet wird in den Elternhäusern. und sonst nirgendwo. Auch wenn die Schule oder auch eine gute christliche Kinderarbeit einen erheblichen Einfluss haben kann. Aber das, was Eltern, was Vater und Mutter ihren Kindern geben, das ist nicht delegierbar. Und deswegen ist es eine große Lüge, wenn in unserer Gesellschaft immer mehr der Anspruch erhoben wird, dass Kindergärtner, Gärtnerinnen oder Lehrer, Lehrerinnen die Aufgaben der Elternhäuser ersetzen könnten. Sodass Vater und Mutter, insbesondere die Mutter, ihrer Berufstätigkeit nachgehen kann und eine innere Sicherheit hätte, dass ihre Aufgaben durch andere gesellschaftliche Institutionen abgedeckt werden könnte. Wir müssen das ins Auge bekommen. Da gibt es eine Bruchstelle, an der es dann ungesund wird. Ich sage gar nichts gegen die Berufstätigkeit von Frauen. Aber zu einem Zeitpunkt unter 3 Jahren zum Beispiel Kinder wegzugeben und den Hauptteil des Tages in irgendwelchen Kindergärtnerinnen zu überlassen, so gut sie es meinen, es ist einfach eine Katastrophe vom Wort Gottes her. Ich kann mir denken, dass jemand stöhnt, wenn er solche Verse hört, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Aber dann heißt es auch, ihr Männer liebt eure Frauen. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Das sind unzeitgemäße, unglaublich herausfordernde und emotionenweckende Aussagen. Das war vor 30 Jahren übrigens schon so. Da hatte ich schon drüber gepredigt, über diese Sache. Und es hat sich aber gezeigt, dass es mehr und mehr ins Negative hineinging und die Entwicklung wirklich auf die Spitze getrieben worden ist heute. Diese Aussagen, haben sie eine Berechtigung? Ist es die Wahrheit oder ist nicht die Wahrheit? Das ist doch die Gretchenfrage. Und nicht etwa, ob sie uns gefallen oder nicht. Wahrheit ist nach der Bibel das, was Leben sichert. Ich empfinde diese Aussagen wie die Wurzeln eines Baumes. Je tiefer die Wurzeln eines Baumes in das Erdreich hineingreifen, umso stabiler und gesunder wächst der Baum und umso herrlichere Früchte wird er tragen. Schneidet man die Wurzeln ab, wie das manchmal bei Umpflanzungen von Bäumen geschieht, wir haben es gerade wieder erlebt am Haus unseres Sohnes, die haben einen Baum gepflanzt, der natürlich durch den Transport dann auch irgendwo und das Abschneiden der Wurzeln geschädigt worden ist. Der hat sofort reagiert mit Trauer, er lässt die Blätter hängen, er ist kaputt gegangen, tot. Da ist eine Störung im Gesamtorganismus eingetreten. Und diese Aussagen der Bibel sind die Grundwurzeln, man könnte auch sagen, die Grundhaltungen oder die Eckdaten für eine gesunde Kommunikation, denn darum geht es im Grunde. Ohne die funktioniert überhaupt nichts gut in unserem Leben und der Gemeinschaft von Menschen untereinander. Allerdings, wenn man die Worte einfach so hört, als moralische Imperative, ihr Frauen müsst euch den Männern unterordnen, dann ist verständlich, da geht den Frauen der Hut hoch. Und ich denke auch zu Recht. Die Frage ist, wie sind diese Worte zu verstehen? Sind sie moralische Anweisungen? Sind sie Druckmittel in der Hand eines Partners? Wie müssen wir das verstehen? Und davon hängt alles ab. Ob sie in unseren Herzen Wurzeln schlagen und eine positive Wirkung in Gang setzen. Bevor ich kurz auf einige Einzelheiten eingehe, möchte ich auf eine für das Gesamtverständnis sehr wichtige Aussage hinweisen. Da steht und fällt es mit. 2-mal steht in dem kurzen und knappen Text in dem Herrn. Wenn man dieses Wort wegnimmt, dann kann man sich mit diesen Leersätzen in Anführungsstrichen, leider ist es unter Christen geschehen, die Hölle heiß machen. Aber wenn man versteht, was es bedeutet in dem Herrn, dann hat man die wesentliche Grundlage zur Umsetzung dieses Wortes verstanden. Es bedeutet für mich dreierlei. Erstens, in dem Herrn bedeutet, diese Worte sind nicht zeitbedingt. Es handelt sich hier um eine Grundordnung des Schöpfers für uns Menschen. In dem Herrn kann man genauso gut auch übersetzen mit durch den Herrn. Oder dem Herrn, dem Schöpfer aller Dinge, hat es gefallen, eine Grundordnung in dieser Welt aufzubauen, damit auf allen Gebieten, auf allen Ebenen, unter den Menschen eine Stabilität vorhanden ist. Wir wissen, ohne eine Statik, ohne eine stabile Struktur kann sich Leben überhaupt nicht entwickeln. Die Erde überlegt sich nicht, ob sie um die Sonne kreist, jeden Morgen wieder neu. Es hat alles seine Ordnung. Wir erleben, wie die Sterne sich umeinander drehen im elliptischen Raum. Sichergestellt durch Gott im Großen. Und so will er auch in den Beziehungen der Menschen durch eine Grundordnung sicherstellen, dass das Wohl des Menschen gelingt. Das wird zum Beispiel dann mit der Aussage erwähnt, wie sich's gebührt. Man könnte sagen, wie es selbstverständlich ist, wie es anders gar nicht funktionieren kann. Wenn zum Beispiel unsere Zellen im Körper nicht nach dem Schöpfungsplan Gottes funktionieren, wir kennen das bei Krebs. Leider, aber wir erleben auch Heilung. Wir haben es jetzt in der letzten Zeit auch erlebt. Glücklicherweise hat Gott in unseren Körper Eckdaten hineingesetzt, an denen sich der Gesamtorganismus dann orientiert und dadurch leben wir. Er möchte, dass das eingehalten wird. Also das in Christus setzt voraus, dass es hier um eine Grundordnung Gottes geht. Und das heißt eben auch, zweitens, nur in der Beziehung zum Herrn Jesus Christus ist es möglich, kann es umgesetzt werden. Also keine Ordnung, die man allen Menschen einfach überstülpen kann. Drei wesentliche Voraussetzungen sehe ich da. Eine Beziehung zu Jesus, eine persönliche Beziehung und dem dreieinen Gott. Erlöst zu sein durch das Blut des Lammes, diese Erlösung angenommen zu haben und befreit zu werden auch von manchen lebensfeindlichen Mächten. Das ist wesentlich. Und darum handelt es sich hier bei diesen Texten, gibt ja auch noch andere, die genau das auch aussagen, um eine Hausordnung für die Gemeinde und nicht für die Welt. Ich kann das für die Menschen in der Welt nicht voraussetzen, was mir nur in der Einsicht durch den Heiligen Geist in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus möglich ist. Ich brauche erst Licht von ihm, Offenbarung von ihm über diese Wahrheit. Das Dritte heißt in dem Herrn für mich, dass diese Grundordnung Gottes in der Kommunikation zwischen Männern, Frauen, Kindern nur funktioniert in Liebe und Freiheit. Deswegen spricht Paulus hier auch jede Gruppe an, für sich Frauen, Männer, Kinder. Sie haben jeweils ihre eigene kommunikative Struktur zu beachten. Sie sollen es in Freiheit wählen und nicht aus Zwang. Niemand hat das Recht, den anderen durch Druck in der Beziehung zu zwingen. Und das bedeutet für mich in dem Herrn, die Freiheit der Liebe in dem Herrn. In dem Herrn tun wir alles, freiwillig, aus einer Freiheit heraus, aus einer innersten Überzeugung, aus Berührtheit heraus, aber auch aus einem inneren Prozess heraus. Das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, diese Worte sind keine Vorschlaghämmer in der Hand von Männern, Frauen und Kindern. Sie sind Grundregeln, die uns vom Heiligen Geist wie eine Leitplanke überreicht werden, an denen wir unsere Beziehungen orientieren können. Und ich komme jetzt zu den einzelnen Punkten. Es geht ja eigentlich um die Kinder. Was gehört zum Wohl der Kinder? Wie wachsen sie gesättigt? Ich meine nicht körperlich wohlernährt, sondern wie können sie seelisch und geistlich wohlgenährt aufwachsen in der Familie? In einem gesunden Klima, das später hilft, das Leben zu meistern. Und diese Anfrage, hört, hört, geht zuerst an die Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ich glaube, das ist meine Beobachtung, jedes Kind spürt, ob die Eltern sich lieben. Das ist die allerwichtigste Voraussetzung für einen gesunden seelischen und geistlichen Entwicklungsprozess. Dass Kinder in einem Klima der Liebe aufwachsen. Und das wird an den Männern festgemacht, weil sie ja von Gott so gedacht das Haupt sind. Stellen Sie auch die Weichen in Ehe und Familie. Das ist von Gott her so vorgesehen. Er hat sich also vorgestellt, dass die Männer die Liebe sicherstellen. Und das hört sich sehr einfach an, wenn es so gesprochen wird. Aber ich denke, das gehört mit zu dem Allerschwierigsten im Leben eines Mannes. Gerade der natürliche Mann, der Christus nicht kennt, der überwiegend seinen Impulsen folgt, ist wie kein anderes Wesen auf der Welt auch das egoistischste Wesen. Ihr Männer, ich will euch nicht beschimpfen, ich bin selber Mann, ich weiß es. Viele Frauen haben recht, wenn sie sagen, die Männer wollen immer nur dasselbe. Sie wollen sich befriedigen. Und genau hier durchbricht dieses Wort das alte fleischliche Muster. Nur die Frau begehren zu wollen, sich mit ihr nach der eigenen Vorstellung vergnügtes Leben zu machen. Nein, ihr Männer, liebt eure Frauen. Das heißt für mich, übernehmt Verantwortung. Tragt sie, seid treu, haltet zu ihr, vertraut ihr in jeder Situation. Hier steht ja das griechische Wort für Liebe, Agape. Diese hingebungsvolle Liebe Gottes, diese nicht nachtragende Liebe Gottes. Das heißt, Liebe ist in der Familie gar nicht sicherzustellen, ohne dass der Mann dafür sorgt, dass die Liebe Gottes in der Familie Raum hat. Und nicht nur die erotische, fordernde Liebe. Bei Trauungen bekennen sich die Brautpaare zu einem Leben miteinander und mit den Worten, ich will dich lieben und ehren, in guten und in schlechten Zeiten. Das ist so eine Sache. Ich bin ganz sicher, erotische und sexuelle Liebe allein ist völlig untauglich, in schlechten Zeiten durchzuhalten. Da wirft man schnell das Handtuch und es geschieht viel tausendfach, weil die Basis schlecht ist. In guten Zeiten geht es gut, ja, kann man immer noch. Aber in schlechten Zeiten zusammenzuhalten. Dies Eros meint das, was ich begehre, was mir Spaß macht, was mir gefällt. Und wenn dann schwere Zeiten kommen, wo uns der Partner vielleicht nicht mehr zusagt, wo Gefühle erlahmen, wo wir müde werden oder wo wir gekämpft haben und die eigenen Ressourcen am Ende sind, genau dann kommt es darauf an, ob wir zueinander stehen. Und das ist nach Gottes Willen an sich Aufgabe der Männer. Sie sollen sicherstellen, dass die Quellen des Lebens, die Quellen der Liebe in Ehe und Familie nicht versiegen. Und dann heißt es ausdrücklich, seid nicht bitter. Das bedeutet, dass wir als Männer, wenn uns Tage und Zeiten nicht gefallen, unsere Frust nicht an Frauen und Kindern auslassen. Ganz einfach. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin 53 Jahre verheiratet. Ich weiß, dass eine Beziehung zwischen Mann und Frau nicht nur herrliche, wunderbare Seiten hat. Ohne Frage gibt es da ganz schwierige Zeiten der Herausforderung, der Verletzung, wo man einander vielleicht nicht mehr so gut versteht. Ich möchte uns Männer ermutigen, Gott zu bitten, uns mit seiner Liebe zu unseren Frauen zu erfüllen. Denn davon hängt das Wohl und Wehe unserer Kinder ganz entscheidend ab. Wenn diese Beziehung zwischen Vater und Mutter abreißt, dann hat das negative Folgen für unsere Kinder. Ohne Frage. Die Mädchen wissen zum Beispiel nicht mehr, wie eine Frau geliebt werden soll. Ihnen fehlt, dass der Vater es ihnen vormacht. Und die Jungs haben den Eindruck, der Mann könne sich alles leisten. Und jede Laune an den Mädchen, später seiner Frau auslassen vielleicht. Das heißt, in der Familie setzen wir das Modell, das Vorbild. Da geben wir das Muster vor, was wir auch später, wie wir auch die, unsere Kinder später mit den Partnern umgehen. Das alles wird in der Familie und nicht zuletzt vom Vater her grundgelegt. Wie verheerend muss es für Kinder sein, wenn Männer sich an ihren Frauen vergreifen? Wenn Männer ihre Frauen fallen lassen? Wenn Männer sich wie Paschas aufführen und die autoritäre Geißel schwingen? Und dann noch mit der Bibel anscheinend im Rücken. Wie furchtbar ist das für Frauen, aber auch für Kinder? Es ist also wichtig zu verstehen, dass eine Familie nur funktioniert, wenn die Frau von ihrem Mann geliebt wird. Ich kann bestimmt nicht sagen, dass mir das immer gelungen ist. Aber es war nur immer ein Anliegen, dass meine Beziehung zu meiner Frau wichtiger ist als die Beziehung zu meinen Kindern. Das hört sich vielleicht komisch an, aber das ist auch keine Wertung. Aber die Liebe des Mannes zu seiner Frau ist so entscheidend für das Klima der Liebe, der Annahme, der Zuwendung, der Freundlichkeit in der Familie. Eine geliebte Frau, eine vom Mann geliebte Mutter, ist optimal fähig, ihre Kinder zu erziehen und in ihre Kinder zu investieren. Auch die sogenannte Drecksarbeit wirklich mit Freuden zu tun und nicht daran innerlich zu zerbrechen, sich nicht wie der letzte Wischmopp vorzukommen. Das kann sie nur als geliebte Frau. Ist sie nicht geliebt, fällt ihr alles schwer. Und die Kinder als die schwächsten Glieder in der Kette kriegen das mit und leiden darunter. Sie baden das aus, was wir Männern und unseren Frauen eingebrockt haben. Komme ich zu den Frauen. Von den Frauen wird gesagt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ich denke, eine Frau, die geliebt wird, die von ihrem Mann akzeptiert wird, eine Mutter, die weiß, mein Mann steht zu mir, er hat mich angenommen, auch mit meinen Schwächen und Grenzen. Und das Ja, das er mir gegeben hat am Traualtar, das zählt. Ich kann mich darauf verlassen, dass er auch in schwierigen Zeiten zu mir steht und nicht einfach mit Seitensprüngen spekuliert, wenn es mal schwierig ist. Ich denke, eine solche Frau muss man nicht mehr auffordern, sich unterzuordnen. Sie tut es, weil es in ihr von Gott her angelegt ist. Eine Frau soll nichts tun, was ihrem Wesen widerspricht. Viele Frauen sind hineingezwungen entgegen ihrem Wesen in unserer Gesellschaft, in Rollen, die sie gar nicht haben wollen eigentlich, wo sie hineingepresst werden, wo eine Mutter, die zu Hause ist und die Voraussetzung auch hat natürlich, wo die angegriffen wird sogar, ja, als Heimchen am Herd oder irgendwie sowas, nur noch die gesellschaftliche Rolle spielt eine Rolle, wie es jetzt vorgegeben wird. Nein. Sie tut es, weil es von Gott her angelegt ist. Nichts, was ihrem Wesen widerspricht. Wir müssen auch da wieder genau diesen Zusammenhang sehen mit dem, worüber ich eben gesprochen hat, die Liebe, die Freiheit mit dem Schlüsselwort in Christus. Nur in Christus ist das möglich. Nur in Christus werden Frauen und Männer sich an diesem Punkt nicht missverstehen. Also, ordnet euch unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Und das hat nichts damit zu tun, dass ein Druck ausgeübt werden darf. Es hat nichts damit zu tun, dass jemand über euch bestimmt entgegen eurem Willen. Das hat etwas damit zu tun, dass man sich gegenseitig ausspricht und den richtigen Weg findet, dort, wo es Unklarheiten gibt. Nochmal zu dem Wort unterordnen. Das hat für uns so einen negativen Klang, dass Frauen unter uns vielleicht das gar nicht neutral als Wort Gottes hören können. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, wie das überhaupt praktisch ablaufen kann. Ihr alle ordnet euch im Moment mir unter, indem ihr zuhört. Ihr könntet jetzt alle rebellieren und sagen, wir wollen nicht, dass dieser Kerl hier redet. Wäre ja möglich, wie es der Kanzlerin ergeht zurzeit sehr oft. Da frage ich mich, in welchem Land leben wir? Aber ihr ordnet euch mir unter. Warum? Ihr wollt was wahrnehmen. Ihr wollt etwas verstehen. Ihr wollt etwas hören. Und damit stellt ihr einen ganz wichtigen Teil des Gemeinschaftslebens sicher. Denn wenn man nicht mehr aufeinander hört, dann kann man auch nicht mehr füreinander da sein. Man weiß nicht, was den anderen bewegt. Und das ist die Quelle der übelsten Missverständnisse, wenn wir kein Ohr mehr füreinander haben. Und das wird den Frauen hier gesagt. Es wird ihnen zugestanden. Der Apostel Paulus spricht auch an anderer Stelle davon. Ich lege es mal so aus, ihr Frauen seid schnell mit dem Wort. Aber vergesst bitte nicht das Zuhören. Eine letzte Untersuchung habe ich gelesen. Männer sprechen im Schnitt 10.000 Worte am Tag, Frauen 25.000. Eine Untersuchung der letzten Zeit. Bei mir sind es weniger als 10.000. Wir sind auch ein altes Ehepaar, das schon sehr viel Kommunikation nonverbal betreibt. Ihr seid schnell in euren inneren emotionalen Entschlüssen. Ihr seht viele Dinge ganz anders als die Männer. Ihr seid in vielen Bereichen mit Vorteilen gesegnet, weil ihr über mehr Antennen der Seele verfügt als Männer. Umso wichtiger ist, dass ihr diesen Vorteil nicht den Männern gegenüber ausschlachtet. Dass ihr sie nicht manipuliert, nicht übertrefft, nicht auf die Seite stellt oder auf die Seite drückt. Alles das, was wir in Bezug auf Beziehung heute massenhaft wahrnehmen, woran mehr und mehr Ehen weltweit zerbrechen, weil die Kommunikation nicht gelingt, weil oft Frauen nicht mehr bereit sind, auf ihre Männer zu achten und sie zu ehren und als von Gott gesetzt zu akzeptieren. Aber eben auch, weil die Liebe von Seiten der Männer nicht vorhanden ist. Sich unterordnen heißt im Grunde nichts anderes, sich einordnen in die Kommunikation der Geschlechter. Ein gegenseitiges Dienen. Und das ist nicht möglich ohne gegenseitige Unterordnung. Der eine muss schweigen, wenn der andere redet. Die dürfen nicht beide drauf losreden, dann geht ein Großteil der Kommunikation verloren. So einfach ist das. Gegenseitiges Dienen. Das auch ist nicht möglich ohne eine gegenseitige Unterordnung. Denn wenn der Mann aufgefordert ist, seine Frau zu lieben, dann ist es eigentlich nur eine andere Art und Weise der Formulierung, dass sich auch der Mann seiner Frau unterordnen soll, indem er ihr dient. Liebe ist eigentlich die vollendete Form der Unterordnung, aber eben nicht aus Macht, in falscher Autorität, sondern aus Demut, aus einer innersten, überzeugten Herzenshaltung heraus. Und deswegen möchte ich die Frauen jetzt herausfordern. Vergesst alle Horrorbilder und Gedanken und Ideen, die ihr in Verbindung mit dem Begriff Unterordnung gelernt habt. Es ist nicht wahr, dass die Männer über euch herrschen sollen. Es ist nicht wahr, dass die Männer über euch verfügen dürfen, frei Gusto. Dann hätte die Bibel den Männern nicht das allerwichtigste Gebot zutiefst ins Herz geschrieben: Ihr Männer, liebt eure Frauen. Das ist die Prämisse. Und von da an läuft auch alles richtig. Wir Männer müssen lernen, in Liebe den Mund aufzutun und zu reden. Das ist, was viele Frauen beklagen. Mein Mann redet nicht mit mir. Und machen dann unter Umständen Druck und wollen das provozieren. Und was kommt bei raus? Streit. Das ist manchmal ein sehr langer Lernprozess. Und nur in der Liebe ist es möglich, diese alten Muster zu durchbrechen und neue Haltungen zu gewinnen. Wenn das geschieht, dass Väter und Mütter in dieser Grundordnung so miteinander umgehen, da wird ein gesundes und liebevolles und transparentes Klima in der Familie herrschen. Und darin können unsere Kinder gut aufwachsen. Ich denke, wir dürfen als Eltern diese ungeheure Verantwortung, diese Rolle, die Gott uns als Vermittler von Leben, Liebe und Stabilität geschenkt hat, nicht niedrig machen. Wir dürfen sie nicht missverstehen, als könnten wir alles delegieren oder jeden x-beliebigen Orten überlassen, Kindergarten, Schule, Verein oder dergleichen. Wie wir uns verhalten, das prägt unsere Kinder. Ihre Empfindungen, ihre Gedanken, ihre Muster, auch später in den eigenen Beziehungen. Und schließlich wird noch ein Wort an die Kinder gesagt. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Und auch hier wieder in Verbindung mit dem Schlüssel in dem Herrn. Was heißt das? Es heißt auf keinen Fall hier Kadavergehorsam. Dass unsere Kinder blindlings alles tun sollen und müssen, was Väter und Mütter einfach so austeilen in ihrer Laune. Das ist nicht gemeint. Das würde der Grundthese widersprechen. Da kann ich ja auch als Elternteil nicht mehr willkürlich mit meinen Kindern umgehen. In diesem griechischen Wort, das mit Gehorsam übersetzt ist, steckt die Bedeutung hören mit drin. Also ihr Kinder, hört auf die Eltern. So ist es mal zunächst hören. Und das heißt natürlich auch, ihr Eltern, habt ihr überhaupt was zu sagen? Habt ihr überhaupt Grundsätze für eure Kinder? Wie ist es mit der Frage der Höflichkeit? Wie ist es mit der Freundlichkeit? Wie ist es mit den Tischsitten zu Hause? Haben wir als Eltern Grundsätze oder geht uns das alles wie Kraut und Rüben durcheinander? Man erlebt das manchmal, wie wenig Höflichkeit heute in der Gesellschaft vorhanden ist. Als alte Leute, selbst als gebrechliche Leute, steigt man in die Straßenbahn. Da sitzen die kleinen Schulkinder oder auch Jugendliche, von denen man mehr erwarten könnte. Die wenigsten. Ich glaube nicht, dass in unserer Gemeinde welche dazugehören. Aber die wenigsten stehen auf, um einem alten Menschen oder behinderten Menschen Platz zu machen. Wie steht es damit? Leben wir das vor? Geben wir es weiter? Es war früher ganz selbstverständlich. Und es geht mir nicht darum, dass früher alles besser war. Ich weiß, dass es nicht so ist. Es geht um das Wort Gottes. Die Tatsache, dass in früheren Zeiten Gottesfurcht und die Ehrfurcht voreinander eine größere Rolle gespielt haben als heute. Es ist etwas umgekehrt. Heute werden oft die Kinder mehr geachtet als die Eltern. Ich sage euch, das kann nicht gut gehen. Wenn wir unsere Kinder höher achten, höher schätzen, als die Elternpaare sich untereinander ehren und schätzen. Das gibt unter Umständen eine Katastrophe. In vielen Familien passiert das. Die laufen völlig aus dem Ruder. Weil die Kinder keine Orientierung mehr haben. Weil sie nicht mehr wissen, was ist richtig, was ist falsch, was ist wahr, was ist gut. Das lernen und wissen sie nicht mehr. Es geht nicht darum, den Kindern einen niedrigeren Platz einzuräumen. Es geht darum, dass wir als Väter und Mütter in solchen Situationen in der richtigen Haltung reagieren, in Liebe und damit erziehen. Liebe, Geborgenheit und Verständnis. Auch indem wir selber in dieser Höflichkeit und Achtung voreinander leben zu anderen Menschen. Wie sollen unsere Kinder das lernen, wenn es den Eltern, von den Eltern nicht vorgemacht wird? Zugleich fügt Paulus hinzu, ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, dass sie nicht, wie es wörtlich heißt, entmutigt werden. Das heißt, unsere Erziehung kann nur eine Erziehung der Liebe und eine Erziehung zur Wahrheit sein. Nicht eine Erziehung der Macht, der Brutalität, der Durchsetzung elterlicher Gewalt auf Biegen und Brechen. Hier wird ausdrücklich davor gewarnt, dass wir als Väter nicht einfach unsere eigenen Wünsche und Bilder, die wir im eigenen Leben nicht erfüllt haben, vielleicht auf unsere Kinder übertragen, dass wir sie zu Befehlsempfängern machen, zu Marionetten unserer unerfüllten Wünsche. Heute sehe ich immer mehr Kinder mit einem völlig gefüllten und überfüllten Terminkalender herumlaufen, weil ihre Eltern auch oftmals durch ihre eigenen Wünsche den Kindern Druck machen und Dinge tun, auch die für die Kinder in der Sammlung dann gar nicht gut wären. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht entmutigt werden. Ihr Lieben, ein paar Denkanstöße, mit denen ich schließe. Ich bete, dass durch den Heiligen Geist in uns eine kleine innere Revolution ausgelöst wird, zum Besten unserer Kinder und Teenies und Jugendlichen, unserer Familien. Wir sind das Licht der Welt. Die Gesellschaft muss etwas sehen. Die müssen sehen, dass es auch anders geht. Wir dürfen sie nicht verdammen, aber wir müssen den Unterschied machen. Eine christliche Familie steht auf anderer Grundlage als eine Familie von Atheisten oder wo auch immer hier. Letztlich verändert das auch unsere Gesellschaft. Aber wir müssen uns zunächst verändern und den Weg Gottes gehen und diese Liebe in der Familie praktizieren. Er hilft uns dabei. Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe und der Freude und des Friedens. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, es ist manchmal ja, ein Anstoß und erzeugt bei uns auch negative Gefühle unter Umständen, was dein Wort sagt, wenn wir damit konfrontiert werden. Aber dein Wort ist die Wahrheit. Und wir wollen uns auf Seiten der Wahrheit stellen. Wir sagen, Vater, ohne dich können wir es nicht tun, aber mit dem Heiligen Geist ist es möglich, wirklich das alles, was du in deinem Wort sagst, auch ins Leben hineinzunehmen und dort wachsen zu lassen. Wir bitten dich für unsere Beziehung in den Familien. Wir bitten dich, Herr, dass du wieder klare Richtlinien in unseren Familien aufwachsen lässt, unter denen alles gesund wachsen kann auch. Wir beten für unsere Kinder, Herr, dass sie wirklich zu eigenständigen Christen erzogen werden, die in der Fülle leben können auch, die du uns verheißen hast, Herr. Und diese Fülle wünschen wir für uns und diese Fülle wünschen wir auch weiterzugeben an Familien in unserer Umgebung. Lass uns da wirklich auch Zeugen sein für die Richtigkeit und ja, für die Richtigkeit des Wortes Gottes und auch für deine Größe, für deine Herrlichkeit, für deine Liebe zu uns. Wir halten uns dir hin, Herr. Wir können es nicht ohne dich. Du musst es durch Offenbarung in unseren Herzen hineinlegen und wir brauchen deine Kraft, um das zu verwirklichen. Und so bitte ich dich um neue Liebe zwischen den Männern, gerade den Männern, ihren Frauen in den Familien hier. Und um eine liebevolle Atmosphäre der Freiheit im Umgang mit den Kindern, wo es Grenzen gibt, die auch gesetzt werden und wo aber alles in Liebe geschieht. Komm, Geist der Liebe, Geist der Wahrheit. In Jesu Namen. Amen.